Ja, ich möchte von dieser Kirche, im Namen von all diesen Besuchern, dass wir einfach dich segnen dürfen. Du hast viel erlebt durch die Predigt, weil ich weiss, wie viel man durch eine Predigtvorbereitung auch lernt und wächst. Und dass das kannst überbringen, dass all das, was du mit deinem wunderbaren himmlischen Vater hast verlernt, dass das kannst du reinbringen. Und du sollst auch gesegnet sein, deine Stimme soll gesegnet sein, dein ganzes Leib soll gesegnet sein. Und danke, dass es Vorrecht ist, dass wir zuhören und dass wir die Sachen lernen. Vielleicht haben wir schon vielfach etwas vom Vater unser gehört, aber ich bin überzeugt, dass auch der Heilige Geist wirksam ist in dir und dass er uns Sachen aufzeigt, die wir lernen können, für unser Glaubensleben auch zur Umsetzung. Du bist gesegnet, Steffi, du bist ein wunderbares Königskind. Ich segne dich nur vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist.
Amen.
Mach's gut, Schatz.
Genau, danke vielmals für diese herzliche Begrüßung. Es tut mega gut, weil es ist das erste Mal in diesem Rahmen, in so einem grossen Rahmen, aber es macht es mir sehr einfach, weil ihr so, ja, so herzig seid. Genau. Ich habe in den letzten paar Wochen das Vaterunser ein bisschen studiert oder auch ein bisschen recherchiert. Und was ich zum Start einfach sagen möchte, es ist etwas, das mega viel abdeckt. Also ich habe so ein bisschen in der Bearbeitung gemerkt, es geht in so viele relevante Themen rein und das hat mich mega bewegt. Ich möchte jetzt aber gar nicht zuerst viel sagen, das kommt dann noch. Ich möchte zum Start gerne Dave bitten, dass er ein Video oder nur den Ton ablässt. Ich bin jetzt nicht sicher, das Video. Okay. Und dass er einfach mal anhört. Genau.
أون دوش ميان تقداش ماخ تيثي ملكوثاخ نوي صوياناخ أي كان دوش ميا أبرعا أولا لحمة سنقان اليومانا وشوقلان حوبين وحطاين أي كان ذاب حنان شوق الحياوين لا تعلان النسيونا لا بصل من بيشة وحي لواثي مطول دي لاخي ملكوثة حيلة وتجبحتة العالم عالمنا من
genau, wer hat's verstanden? Niemand, ich auch nicht. Ich habe es nicht verstanden, aber ich weiss eben, was für eine Sprache das ist. Es ist Aramäisch. Jesus hat seinen Jüngern auf diese Sprache das Vaterunser beigebracht. Er hat diese Sprache geredet. Und ich finde es mega spannend, das mal auf diese Sprache zu hören, weil ja, man redet wenig über das. Wie hat er wirklich geredet? Was für eine Sprache hat er gehabt? Und ja, es wird so oder ähnlich aus dem Mund von Jesus getönt haben. Ich weiss nicht, ob er es auch so gesungen hat, wie jetzt der Pfarrer, oder ob er es einfach geredet hat, aber es wird in dieser Art gewesen sein. Ich habe das Vaterunser aus Matthäus 6 geholt. Es gibt es auch im Lukas noch etwas kürzer. Und ich möchte gerade starten mit dem Vers 9. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also das Gebet fängt schon überwältigend an. Es fängt an mit unser Vater. Es kommt also etwas mega Intimes schon gerade am Start von dem Gebet. Ich selber habe das Privileg, einen mega liebenden Vater zu haben. Er ist auch hier heute, ich habe mega Freude. Und sehr fürsorgliche und ich habe Liebe bekommen, Annahme, auch von meiner Mami natürlich. Und an dieser Stelle möchte ich so sagen, wenn ihr das auch habt, dann sagt es unbedingt euren Eltern, weil es ist so wichtig, dass man das sagt, was einfach nicht selbstverständlich ist. Mir ist aber bewusst, dass mega viele auf dieser Welt die Beziehung nicht haben zum Vater, zum lieblichen Vater, wo es vielleicht schlecht haben oder wo gar keine Beziehung haben oder den Vater gar nicht kennen. Das gibt es noch mehr, als man meint. Und ich glaube, dass das Gott mega traurig macht, und nicht so gedacht hat. Ich glaube, das war nie in seinem Sinn, dass das jemand erleben muss. Aber es ist leider eine Realität bei uns. Und ich glaube aber, dass wir wissen dürfen, auch gerade in diesem Gebet, wenn wir anfangen mit unserem Vater, dass uns Gott möchte der Vater sein, der alles erfüllt in unserem Herz. Der wirklich die Sachen ausfüllen kann, die wir auch nicht hatten auf dieser Welt, weil er das wirklich kann sein für uns. Und darum ist es gewaltig. Wir fangen an mit unserem Vater. Also das Gebet fängt nur schon an. Wir können nur schon über das Predigt führen, nur schon über das Vaterbild, oder? Im Alten Testament wird Gott 11-mal Vater genannt, circa. Es sind ein bisschen andere Zahlen, aber es ist einfach circa etwa 11-mal. Es ist einfach weniger als im Neuen. Im Neuen sind es nämlich etwa 155-mal. Und wenn man die Zahlen gegenüberstellt, merkt man schnell, okay, irgendwie etwas hat sich verändert. Ich glaube aber, dass Gott sich nicht verändert. Das heisst, Gott bleibt immer der gleiche, ob jetzt im Alten oder im Neuen Testament. Was sich aber, glaube ich, verändert hat, ist der Bund zu uns. Im Alten Testament war das Gesetz, man hat vor allem über das Gesetz geredet und man hat wie versucht, das einzuhalten. Aber der Mensch konnte es nicht einhalten. Er ist immer wieder schuldig geworden, er hat es nicht geschafft. Gott hat aber eine Lösung für das, und das war Jesus. Er ist gekommen, ist für jeden von uns gestorben, hat alles auf sich genommen, alle Sünden von jedem Einzelnen von uns und hat den Weg frei gemacht zu dem Vater. Und somit haben wir, du und ich, jeden Einzelnen, der Jesus angenommen hat, einen Zugang zu dem Vater, Gottvater. Und das ist etwas mega Gewaltiges. Wir können jetzt wirklich Vater nennen, was vorher in so einem kleineren Mass war, wenn wir jetzt das anschauen zum Alten Testament. Es ist aber so, dass nicht jeder Einzelne einfach so kann. Also es kann jeder Einzelne zu Gott kommen, wie als Vater, aber das Wort «unser» ist ja auch noch dabei. Und ich glaube, da ist der Fokus so ein bisschen auf die ganze Gemeinde, also auf die ganze weltweite Gemeinde, wo alle Christen damit gemeint sind. Und das ist wirklich unabhängig von, ist es ein Christona, ist es ein FEG, ist es ein ICF, ist es ein Reformierte, ist es eine katholische Kirche, es sind einfach Christen damit angesprochen. Für einen Jude dazu mal oder auch heute ist es eigentlich unerhört, dass man an Gott einfach Abba sagt. Abba ist das aramäische Wort für Vater und es ist eben noch intimer als Vater. Es ist eigentlich so Papi oder Daddy, ein paar sagen Daddy oder Paps. Es ist einfach etwas, wo ein Kind in einer Familie an seinem Vater sagt. Und das ist eigentlich etwas Gewaltiges, dass das Wort Abba in der Bibel steht, weil es einfach nur einmal etwas näher ist als einfach nur die Vaterperson. Es ist wirklich der Papi. Wir lesen, dass Jesus eine Nacht bevor er gekreuzigt worden ist, im Garten Gethsemane war und dort zum Beispiel gesagt hat, Abba, wenn es möglich ist, dann nimm den Kelch von mir weg, aber es soll dein Wille geschehen, nicht meine. Und ich glaube, er hatte dort so eine Angst gehabt und war so in einer krassen Situation gewesen. Er konnte aber dort können, einfach als Kind Abba sagen und Papi ihn nennen, was etwas mega Neues auch wieder zeigt. Im Römer 8,15 aber zum Beispiel sagt Paulus voller Freude, durch den Heiligen Geist können wir Abba rufen. Dort tut er wieder etwas mega Freudiges sagen bezüglich Abba. Und für mich ist es einfach so ein bisschen der Punkt, dass wir können, ob in einer mega Not, in einer mega Angst oder in einer mega Freude, wir dürfen ihn Abba nennen, Papi. Die Jünger fragen Jesus, wie sollen wir beten? Und er fängt eben an mit «Betet so, unser Vater, fängt so an». Und sie lernen eigentlich so, der ureigene Name von Gott ist Vater. Also das Erste, was ihnen erklärt wird, das ist euer Vater. Und es spricht somit schon mega eine Identität ihnen zu, als Kind Gottes. Also er fängt Gott so an und ich glaube, das zeigt die Wichtigkeit gegenüber von dem, dass er das Gott so lehrt mit unser Vater. In dem Vers geht es weiter mit «Geheiligt werde dein Name». Ich glaube, in diesem Vers kommt etwas zusammen, was gewaltig ist mit dieser intimen Beziehung, verbunden aber mit heiliger Ehrfurcht. Es kommt, geheiligt werde dein Name, Vater unser im Himmel. Und ich glaube, das macht uns wieder bewusst, wir reden hier nicht mit irgendjemandem, sondern wir reden mit dem, der alles gemacht hat, der die Berge da gemacht hat, der jede einzelne Pflanze gemacht hat, der jede einzelne Zelle im Griff hat von unserem Körper, wenn man nur schon schaut, wie ein Körper funktioniert. Es ist der alles gemacht hat. Und ich glaube, die intime Beziehung, die zusammenkommt mit dieser heiligen Ehrfurcht, ist schon in dem ersten Vers etwas Grosses. Weil Gott sitzt im Thron im Himmel, aber er sitzt auch im Thron von unseren Herzen, habe ich mal in einer Predigt gehört. Und ich finde es ein mega schönes Bild, weil es zeigt eben so das Heilige, Gott im Himmel, aber Gott auch in unseren Herzen, auf dem Thron in unseren Herzen. Im Vers 10 lesen wir dann, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Jetzt ändert sich der Blickwinkel und kommt vom Unser, vom Wort Unser zu dein. Was heisst denn genau, dein Reich komme? Ich glaube, wir könnten es auch übersetzen mit deine Gegenwart oder deine Gerechtigkeit soll kommen. Ich glaube, es geht ein bisschen da rein. Weil überall, wo das kommt, wo seine Gegenwart kommt, wo sein Reich kommt, wo seine Gerechtigkeit kommt, hat das Auswirkungen. Es hat nie nicht Auswirkungen. Und wenn wir Jesus angenommen haben, mit ihm vorwärts gehen, dann ändert das einen Lebensstil. Also wir wollen einen Lebensstil, der grosszügig ist, wo Annahme ist, wo Vergebung ist. Und all diese Sachen haben eben auch wieder Auswirkungen. Das ist so etwas das, was wir letzte Woche gehört haben. Wenn es innen im Herz etwas bewegt, dann geht es gegen raus und dann vertebt es. Manchmal beten wir aber, und ich glaube, das haben wir alle schon erlebt, und es bewegt sich vielleicht nichts. Wir beten für etwas schon mega lang, man sieht aber nichts. Und ich glaube, da hat es sehr viel mit Glauben und Vertrauen zu tun, dass wir glauben, Gott wirkt immer. Auch wenn wir es nicht sehen. Wir sehen nicht das Ganze, er hat den Überblick über das Gesamte, aber wir sehen vielleicht nur einen Bruchteil. Und darum hat es sehr viel auch mit Vertrauen und Glauben zu tun, dass wir glauben, Gott wirkt immer, 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 auch wenn wir es nicht immer sehen. Ich habe hier eine kleine Geschichte, eine persönliche. Ich habe als Teenager einen Kollegen, der hat immer sehr viele Fragen gehabt, immer wieder über das Christentum, manchmal ein bisschen hergelästert, aber immer gleich Fragen gehabt und sie hat ihn nie losgelassen. Und ich habe viel mit ihm diskutiert. Manchmal waren es so Diskussionen, wo wir im Nachhinein gedacht haben, ja, ich weiss jetzt nicht, wohin das genau geführt hat, wahrscheinlich nicht so weit. Aber es hat irgendwie nie losgelassen, hat immer wieder Fragen gehabt. Aber ich habe die für ihn gebetet, habe lange nichts mehr gehört. Und vor ein paar Wochen komme ich einen Brief heimgeschickt über, wo er ein Mail, das ich ihm etwa vor 6 Jahren geschrieben habe, auch bezüglich dem christlichen Glauben, hat er das ausgedruckt. Er streicht Sachen an mit dem Leuchtstift und stellt Fragen dazu in diesem Brief. Und schreibt mir, hey, ich habe ein Mail von dir gefunden, was ich persönlich krass finde, dass man noch ein Mail von vor 6 Jahren geschrieben wurde, noch hat. Und schickt es mir. Und mich hat es mega berührt, weil es ist nicht, weil ich ein gutes Mail geschrieben habe. Ich habe dort einfach geschrieben, wie mir gerade der Schnabel gewachsen ist. Aber ich glaube, wo Gottes Botschaft irgendwo gestreut wurde, ist, es geht den Leuten nach. Es geht nie leer aus. Und das hat mich mega bewegt, dass ihn das jetzt so beschäftigt und er mir geschrieben hat. Ich habe noch nicht zurückgeschrieben. Ich packe die Chance und schreibe ihn dann wieder mal zurück. Und ja, hoffe, dass etwas passiert. Aber was ich damit will sagen, es sind so viele Jahre vergangen, ich habe nicht mehr daran gedacht, dass noch etwas geht. Aber plötzlich kommt ein Brief und da ist wieder irgendetwas am Überlegen oder am Gehen. Dann geht es im Vers weiter mit «Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden». Hier möchte ich gerade Römer 12,2 vorlesen. Ich glaube, er wird auch eingeblendet. «Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist.» In diesem Vers steht schon mega viel, wie wir das prüfen können oder dass wir unser Denken erneuern müssen und nicht an der Welt nachjagen sozusagen. Und dank Jesus haben wir aber den Heiligen Geist, der uns helfen in diesen Sachen, der uns führen, uns leiten, uns Sachen zeigen und dass wir da können, mit dieser persönlichen Beziehung, die wir mit Gott haben, wenn wir da vorwärts gehen, hat das auch da wieder einfach Auswirkungen, die uns eben von innen gegen außen verändern. Und das finde ich sowieso so gewaltig an der Bergpredigt. Es steht mega viel von Sachen, wie man leben soll. Aber wenn man die ganze Bergpredigt anschaut, kommt mega vor, dass Jesus immer auf eine Herzensveränderung. Er sagt, ihr könnt das schon einhalten, ihr könnt schon dort anschauen und denken, was ihr wollt. Aber im Herzen habt ihr schon gebrochen. Er geht immer ganz tief und ist mega echt und das finde ich etwas Gewaltiges einfach in dieser ganzen Bergpredigt, dass er wirklich immer noch das Herz will und das will verändern. Jetzt habe ich ja eine Geschichte gehabt und ich habe im Vorfeld auch ein paar Leute angefragt, ob sie etwas erzählen würden, was sie erlebt haben mit Gott oder bezüglich Vater Unser und der Reto und der Kai haben sich zur Verfügung gestellt, um etwas zu erzählen und ich bin mega gespannt, ja. Ich möchte dich gerade vorher bitten. Applaus für den Reto dann.
Ja, ist an. Ist es an? Guten Morgen zusammen. Ich werde einfach etwas teilen mit euch, was ich am Samstag vor einer Woche erlebt habe. Wir haben ein jährliches Treffen mit den Innenarchitekten. Und das Treffen, das am Samstag war, das war in St. Gallen. Ich bin am Morgen um 10:50 los. Das war eine weite Fahrt für mich von hier. Mit dem Zug. Und als ich da am Zug innen gesessen bin und so gesehen habe, es war ein wunderschöner Tag, wie der Tag abbricht, habe ich einfach irgendwie das Gefühl, ich muss Jesus anbeten und einfach mal einst das Kreuz ins Visier nehmen. Was ist an diesem Kreuz wirklich passiert? Und nachher ist mir das einfach so ein bisschen bewusst geworden, so in der Höhe, in der Tiefe, in der Breite. Und ich habe das Gefühl gehabt, da tut sich etwas auf, was sich davor nicht aufgetan hat. Und zwar habe ich einfach das Gefühl gehabt, an dem Kreuz ist einfach die Weltgeschichte neu geschrieben worden. Also es war eine Neuformatierung vor 2000 Jahren, wo eigentlich der Mensch völlig ausweglos dahin vegetiert ist. Aber durch das, dass Jesus in diesen drei Tagen, also nachdem er gestorben ist, eigentlich alles so, ich habe das Gefühl gehabt, er hat alles in sich aufgesogen, alles, was schlecht ist, was auf dieser Welt wirklich ausweglos war, hat er in sich aufgesogen und hat es transformiert. Und ich habe das Gefühl, da ist einfach mehr passiert, als wir uns je werden bewusst sein an dem Kreuz. Es hat mich erschüttert an dem Morgen und ich habe dann von dieser Transformation auch das Gefühl gehabt, ich bekomme etwas mit, also an meine Gedanken, meine Gesinnung ist irgendwie frisch formatiert worden. Das hätte ich irgendwie eine neue Festplatte bekommen, ein neues Betriebssystem, keine Ahnung, der alte Computer ist deleted worden und der neue ist formatiert worden. Es war einfach ein wunderschönes Erlebnis gewesen, wo ich dachte, das könnte ich auch mit euch teilen.
Danke.
Wo ist der Kai?
Ja, bei mir ist es so. Ich habe als Vater unser mehrheitlich durch die katholische Kirche kennengelernt. Und ja, ich habe das natürlich, weil es halt gerade aus dem Katholischen kommt, habe ich immer so ein bisschen kritisch gedacht. Ich bin immer so ein bisschen kritisch gegen die katholische Kirche gestanden und ich bin eigentlich auch nicht so viel in der Kirche gewesen dort. Und ja, ich habe es natürlich auch nicht gewusst, dass das Gebet auch wirklich biblisch ist. Und dann habe ich das wirklich immer so kritisch angeschaut, habe irgendwie auch die Wörter gar nicht so, die Tiefe gar nicht gespürt. Wahrscheinlich habe ich mich durch das Äußerliche zu fest ablenken lassen. Und jetzt, in der Zwischenzeit, habe ich eigentlich auch so ein bisschen meinen Frieden gefunden, was das Gebet anbelangt. Ich habe wirklich erfahren, dass es biblisch ist und auch die Tiefe, was es eigentlich wirklich beinhaltet. Und ich muss jetzt wirklich sagen, es ist wirklich, glaube ich, etwas vom Besten, was man kann beten kann, würde ich sagen. Es ist eigentlich so wertvoll, würde ich sagen. Und ja, es ist wirklich, also, es ist einfach voll krass, die Veränderung, für mich zumindest. Und ja, also ich habe auch viel über das diskutiert gehabt. Mit gewissen Leuten, auch mit den Eltern. Das war für mich wirklich nicht einfach. Und ja, obwohl jetzt bin ich eigentlich ziemlich froh. Ich habe zwar auch relativ viel Respekt vor dem Gebet, weil ich finde halt, ja, man sollte halt auch nur beten, wenn man es wirklich auch so meint. Das ist meine Meinung dazu. Ich denke, dass, ja, wohl. Aber ich denke, es ist gut so, wie es jetzt ist. Okay.
Danke vielmals euch zwei. Es ist immer schön, finde ich, wenn man noch andere Stimmen hört und andere Geschichten, andere Seiten. Und ich finde gerade auch den Punkt, den Kai vorhin gesagt hat, ich habe das wirklich auch lange nicht gewusst, wo ich irgendwie, ich weiß nicht, in der dritten Klasse, glaube ich, haben wir das auswendig gelernt, das Gebet in der Schule, im Religionsunterricht. Und ich glaube, ich habe Jahre später erfahren, dass das in der Bibel steht. Ich habe das nicht gewusst, dass das in der Bibel steht, irgendwie. Das ist eigentlich noch krass, oder? Ja, genau. Ich möchte weitergehen in Vers 11. Gib uns unser tägliches Brot. Hier hinten seht ihr einen riesen Brotkorb mit mega viel Brot drin. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen Hunger. Die Bar ist später offen, es gibt Hotdogs. Endliches Brot. es wird etwas angesprochen, das jetzt wieder so ein bisschen ins irdische Leben hineingeht, bei diesem Vers. Aber wenn wir jetzt einfach den Satz lesen, gib uns unser tägliches Brot, kann es mega schnell sein, dass wir als Schweizer einfach denken, okay, wir könnten uns den Korb mehrmals pro Tag posten, jeder von uns. Was eigentlich ein krasser Fakt ist, dass wir das können. Aber ich glaube, es geht eben um mehr. Ich finde es aber sehr bodenständig, dass das Liebliche so konkret angesprochen wird, weil jeder von uns hat einen Körper, hat Zellen, die müssen versorgt werden, wir brauchen Brot, Wasser, wir brauchen zu essen, zu trinken. Es ist wie etwas mega bodenständiges. Es ist einfach so, wir brauchen das, dass unser Körper funktioniert. Andererseits glaube ich, dass nicht nur Nahrung damit gemeint ist, sondern auch allgemein irdische Bedürfnisse. Also es kann sein, vielleicht sind wir an einem Tag, wo wir uns allein fühlen, wo wir das Gefühl haben, ich brauche drei Freunde. Es kann sein, dass ich heute irgendwie viel Termin habe, ich muss an diesen Sachen irgendwie den Schlag kommen, dass ich pünktlich komme. Dann kann es sein, dass wir das brauchen. Einfach irdische Bedürfnisse. Oder ein Bauer braucht vielleicht gutes Wetter, dass er heuen kann. Es gibt ja mega viele verschiedene irdische Bedürfnisse. Und ich glaube, in denen innen sieht Gott einfach, also Gott sieht uns und was wir gerade heute brauchen. Und ich finde aber das Schöne, wenn wir gib uns unser tägliches Brot, Punkt, ist es einfach so ein bisschen, gib uns das, was wir brauchen, Gott, heute. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, wir haben selber dann das Gefühl, ah, vielleicht wollen wir auch heute noch das und das. Oder wir brauchen vielleicht noch das und das. Aber das Brot ist ein mega gutes Bild, finde ich, ein zeitloses, wo nicht ein Luxus aufzeigt, wobei für ein paar Länder ist ein Luxus, ist mir bewusst. Aber es soll einfach heissen, gib uns das, was wir brauchen. Punkt, du weisst es. Weil er weiss es viel besser, was wir brauchen, weder wir. Und wenn ich es Advent habe, kann es aber auch eine Erinnerung sein, dass andere nicht so viel haben. Andere haben kein Essen auf dieser Welt, dass wir gerade auch für sie einstehen. Finde ich auch noch so einen Punkt, den ich da reinnehmen möchte. Und noch so ein Beispiel auch von den Taglöhnern. Zu Jesus' Zeit hat es auch viele Taglöhner gegeben, wo haben müssen schauen, wie können wir es durch heute. Wie können sie Brot kaufen, wie können sie zu Geld, dass sie Brot kaufen können, um ihre Familie zu ernähren. Und die haben von Tag zu Tag müssen schauen und sind täglich abhängig gewesen, dass sie das irgendwie schaffen. Dann hat es die Reichen gegeben, die haben sich Zutaten schon können, verschiedene kaufen, Mehl, was auch braucht für Brot. Wissen ein paar von euch besser als ich. Und die haben für die ganze Woche können backen und haben wie vorgesorgt gehabt. Und ich glaube, so ein bisschen das Bild vom Taglöhner können wir für uns auch ein bisschen nehmen, weil wir können wenig auf Reserven etwas schaffen. Wir sind auch jeden Tag abhängig von Gott, gib uns unser tägliches Brot, gib uns, was wir brauchen. Und dass wir das wirklich Tag für Tag auch die Entscheidung treffen, in die Abhängigkeit zu kommen. Dass er unser Versorger ist. Im Vers 12 geht es weiter mit «Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern.» Ich glaube, jeder von uns macht sich mega schnell schuldig. Wenn wir Ende des Tages im Bett vielleicht mal überlegen, was habe ich heute alles gesagt, dann kommt mir kommt noch schnell etwas Sinn, wo ich irgendwie beim Arbeiten vielleicht irgendwie über einen Patienten gelästert habe oder mich aufgeregt habe und das gesagt habe. Also Wörter verschwenden wir mega schnell ins Gute, aber leider eben auch ins Schlechte. Und wenn einem dann nichts Sinn kommt, was man vielleicht schlecht gesagt hat, hat man es dann sicher irgendwann im Tag mal gedacht. Jeder von uns. Und ich glaube aber, dass Gott ein vergebender Gott ist und dass er immer mit offenen Armen dasteht und dass wir zu ihm kommen können mit all diesen Sachen, auch wenn wir es das tausendste Mal falsch machen. Er ist ein vergebender Gott mit offenen Armen. Wie ein Kind auch zum Vater immer gehen kann. Bei einer gesunden Beziehung nimmt der Vater das Kind immer an, auch wenn es 50 Mal falsch gemacht hat. Es ist aber so, dass in dem Satz, in dem Vers, im Urtext, steht eben der Vers im Perfekt, also in einer Vergangenheitsform. Dass man an dem, was uns schuldig geworden ist, schon vergeben hat. Und das ist mir bei der Bearbeitung mega eingefahren, weil ich finde, ich habe jetzt das Gebet auch schon zigmal gebetet und ich habe mir das nie, ist mir das bewusst gewesen. Aber Gott setzt wie voraus, ich bin immer parat für euch, dass ihr euch zu mir dürfen, könnt ich vergeben, aber ihr müsst zuerst vergeben an denen, die euch etwas gemacht haben. Ich finde das einen krassen Punkt. Also die Bereitschaft, um unserem Nächsten zu vergeben, ist die Bedingung, dass Gott unsere Schuld vergibt. Und wenn wir uns das überlegen, kann es vielleicht schnell so kommen, ja, okay Gott, aber das ist etwas mega Krasses, was der mir gemacht hat. Ich kann das jetzt nicht einfach so. Und ich glaube, er lässt uns auch nicht alleine mit dem. Also es ist nicht so, dass wir mit dem Schlag kommen müssen, das selber zu arbeiten. Aber er will, dass wir die Entscheidung dazu treffen, zu vergeben. Nur die Entscheidung. Wenn wir das sagen, Gott, okay, ich entscheide mich zu vergeben, dann hilft er uns. Aber diese Entscheidung verlangt er von uns. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt auch gerade aus diesen Versen mega mitnehme, weil er setzt es voraus. Und ich glaube, er macht die Bedingung nicht einfach so, weil er einfach will, ja, jetzt könnt ihr auch etwas machen für mich. Einfach so. Er hat sich schon etwas überlegt dabei. Und ich glaube, es geht um den Punkt, dass wenn wir in Unvergebung leben, wenn wir das in unserem Herzen wuchern, dann hat es eine mega Kraft, aber eben keine gute. Es macht etwas kaputt innen, es macht etwas bitter. Und dann wird eben das innen dran, wo Jesus immer so möchte zu schauen oder möchte besser machen, wird eben bitter. Und schlussendlich weiss er das, dass es kaputt macht längerfristig und möchte auch in diesem Punkt einfach das Beste für uns. Und das finde ich so gewaltig, dass er da einfach auch schon so denkt, hey, wenn ihr das nicht möchtet, das ist für euch nachher schlecht. Und darum ist die Bedingung von ihm, glaube ich, auch rum. Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Ich glaube, gerade im ersten Teil, und führe uns nicht in Versuchung, glaube ich, hat es viel damit zu tun, dass wir standhaft sein können. Dass wir standhaft sein können, egal wie die Umstände sind, dass wir da für das beten, wenn wir vielleicht Schmerzen haben, wenn wir Enttäuschungen haben, wenn Anfechtungen herum sind, wenn Verfolgung ist, wenn sonst Nöte herum sind. Und dass wir da in dem Bewusstsein von dieser Ohnmacht, die wir haben, oder Schwächen, die wir haben, zum Vater gehen können, wie wieder ein Kind zum Vater gehen. Ich habe vor ein paar Tagen in einem Heftli, das ist so AVC-Report, das ist so von eine Organisation für verfolgte Christen, hat immer wieder so Interviews drin oder Berichte von verschiedenen Ländern anschauen, wie es aussieht dort mit den Christen. Und es hat ein Pastor von China erzählt, wo auch der Druck immer grösser wird und wo immer krasser wird, Behörden gegen Christen, hat geschrieben, er betet jeden Sonntag für seine Leute in der Gemeinde, dass sie standhaft bleiben können, auch wenn die Umstände mega schlimm sind. Auch wenn sie ins Gefängnis kommen, das sind schon ein paar dort ins Gefängnis gekommen, dass sie daran festheben können und weiter Jesus nachzufolgen. Und er betet das jeden Sonntag, hat er gesagt, weil er glaubt, dass es so wichtig ist, dass man eine Standhaftigkeit bekommt, auch in Versuchungen innen. Und ich glaube, das kann bei uns vielleicht auch etwas banal sein im Alltag, dass man vielleicht anstehen könnte, wenn es darum geht, irgendetwas mitzureden oder nicht mitzureden, oder wenn es darum geht, den Jesus zu bekennen. Ich glaube, es kann vieles beinhalten und führe uns nicht in Versuchung. Aber dass wir da einfach dürfen, Gott bitte, hilf uns, auch in schwierigen Umständen, dass wir durchheben können. Dann denke ich aber auch, dass Gott uns prüfen tut, Amig. Und das glaube ich nicht, dass er irgendwie schauen will, was für eine Note wir haben. Also ich weiß nicht, wie das zu sagen. Er will aber schauen, ob wir Sachen aus freiem Willen machen, glaube ich. Und darum prüft er uns. Weil er will keine Marionette, er möchte eine Beziehung, die echt ist und die von Herzen kommt. Der Vers im 1. Korinther 10, 13 sagt uns auch etwas dazu, geht zu Prüfungen. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung grösser ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Er sagt, dass er uns hilft, er gibt uns nichts, wo wir nicht arbeiten können. Aber es hat mega viel mit Vertrauen zu tun und das ist manchmal schwieriger für uns. Aber dass wir einfach wirklich sagen, okay, ich vertraue dir, du nimmst mich an der Hand. Der Schlusssatz, erlöse uns von dem Bösen oder errette uns von dem Bösen. Ich glaube, mit dem Bösen kann vieles gemeint sein. Ob Krieg, Streit, es gibt so viele Sachen, die wir auch hier aufzählen können. Was ich aber auch noch denke, dass in der Bergpredigt tut Jesus eben immer wieder die Scheinheiligkeit anprangern. Das tut er mega tadeln. Dort wird er auch ein Stück hässig oder findet es einfach voll nicht gut, wenn jemand scheinheilig tut, wenn es eben aussen gut aussieht, aber nicht von innen her das richtige Motiv ist. Und ich glaube, dass wir in das Rette uns von dem Bösen auch das scheinbar Gute, was aber eigentlich schlecht ist, auch dort hinein kann nehmen. Jetzt sind wir hier beim Vers 13, was ja eigentlich der Schlussvers ist. Wir haben aber, glaube alle von uns, denke ich, gelernt, nur dass der Teil kommt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und beim Durchlesen, ich habe verschiedene Übersetzungen so ein bisschen angeschaut, hat es etwa eine Übersetzung habe ich gefunden, wo der Schlussteil drin vorkommt. Vielleicht wären es auch noch mehr, aber von denen, die ich jetzt angeschaut habe, ist es eine gewesen. Und ich habe mich dann gefragt, okay, muss ich mal ein bisschen schauen, woher ist echt dort auch noch angekommen, weil irgendwie muss es ja passiert sein, die Geschichte. Und ich hatte das Gefühl, ich kann das googeln und dann finde ich es sicher gerade, weil das haben sich sicher schon viele gefragt. Und ich habe mega wenig gefunden, ich hätte es nie gedacht. Es ist, also was ich gefunden habe, dass wirklich eigentlich, es weiss eigentlich niemand ganz genau, wieso es dort angekommen ist, es gibt einfach ein paar Theorien. Und so ein bisschen die am meisten gekommen ist von Theologen, die Theorie, ist, dass es eine Doxologie ist. Das ist ein mega gutes Wort, Doxologie. Eine Doxologie ist eine Lobpreisung. Und das hat man im jüdischen Raum an viele Gebete hinten noch angesetzt. Das war wie gang und gäbe, dass man das hinten ansetzt, wie noch mal Gott aufheben, Gott loben, einfach noch mal wie am Schluss so eine Power reinbringen. Und ein anderer Theologe hat noch gesagt, dass es sein könnte, dass es aus der 1. Chronik 29,11 kommt, wo steht: Dein Herr ist das Reich erhöht zum Haupt über allem. Also, dass die Doxologie von anderen Versen vielleicht noch angesetzt wurde. Und ich persönlich finde es auch mega schön, der Schluss, weil es tut noch mal so am Schluss einfach, und du bist der, der Herr ist über allem. Es tut noch so richtig einen Schluss Power reingeben. Ich finde es mega schön, aber ich glaube, es ist nicht richtig oder falsch, ob man das dazu nimmt oder das ohne das betet. Ich glaube, das ist weh. Beides okay, ist meine Meinung. Und im Lied haben wir sie auch gehört, ist es mitgekommen, habe ich mega schön gefunden, dass es im Liedtext auch gekommen ist. Und am Schluss würde ich dann mega gerne noch beten, das Vater unser, all miteinander, laut, die Kinder kommen ja noch dazu. Und dann würde ich es auch gerne mit dem Schluss da machen. Aber ich habe mich an den Versen Matthäus 6, 9 bis 13 festgehalten und von der Bergpredigt, dort sind sie nicht drin gestanden. Genau. Ich tue es zum Abschluss ganz schnell freibeten und dann freue ich mich auf einen zweiten Teil Worship. Genau. Ja, danke Herr für den Morgen, danke vielmals für das Vaterunser, das Gebet, das du einfach gelehrt hast an den Jüngern, als so sollen wir beten. Und ich danke dir, dass es so viel abdecken tut, so viele Bereiche, die reinkommen und so viele Sachen, wo du einfach das Beste für uns willst, wenn wir es wieder anschauen. Und ich danke dir, dass du uns auch in Zukunft einfach hilfst, dass wir, wenn wir das Gebet beten, dass es nicht einfach ein Abelieren ist oder ein auswendig gelerntes Gebet, sondern dass wir wirklich dürfen berührt sie von dir, uns Gedanken machen und dürfen wieder den Horizont auftun. Was hast du dir da noch gedacht? An was kannst du uns noch erinnern? Was können wir noch, für wer könnte man noch beten? Dass du da in diesem Gebet einfach auch zu uns reden tust. Und danke vielmals einfach jetzt auch für die letzte Woche, als ich das anschauen durfte, als ich neue Erkenntnisse haben durfte. Und einfach danke, dass du mit jedem gehst und dass du einfach möchtest der Vater sein und dass wir dürfen die Kinder sein, die zu dem Vater kommen dürfen, der immer offene Arme hat. Danke, liebst du uns, danke, möchtest du das Beste für uns. Und einfach danke, dürfen wir dich loben und preisen. Amen.